Auf diesen Gott möchten wir heute Morgen miteinander hören. Ist doch passend, wenn man das neue Jahr so anfängt, dass man von Anfang an auch Gott die Überschrift schreiben lässt über dieses neue Jahr. Und wie so oft wollen wir uns ansprechen lassen von Gott dadurch, dass wir gemeinsam sein Wort lesen. Es gibt ja eine Jahreslosung fürs neue Jahr und die ist immer ganz passend, so als Startpunkt in das Jahr hinein. Aber ich finde es auch immer ganz wichtig, dass wir nicht bloß irgendwie einen halben Vers lesen, sondern dass wir das ein bisschen im Zusammenhang lesen, und deswegen lesen wir heute Morgen miteinander aus dem Propheten Ezechiel. Manche haben sich schon gewundert in meiner Predigtmail und haben mir gesagt, die Bibelstelle gibt's bei mir gar nicht in der Bibel. Das liegt einfach daran, weil der Mann einen ziemlich komplizierten hebräischen Namen hat, der in unterschiedlichen deutschen Bibeln unterschiedlich übertragen wird. Also wenn bei dir ein Ezechiel existiert und kein Ezechiel, ist es der gleiche. Ja? In diesem Buch, wie auch immer das jetzt heißt, in deiner Bibelausgabe schlagen wir das 36. Kapitel auf. Das heißt, wenn du eine Bibel dabei hast oder eine App dabei hast, lade ich dich ein, das mit aufzuschlagen. Und wir lesen gemeinsam ab dem 16. Vers, haben wir gesagt, gerade eben. Genau. Und der Udo liest für uns.
Guten Morgen. Hallo?
Jetzt alle.
Als Überschrift, ich schenke euch meinen Geist. Der Herr sprach zu mir, sterblicher Mensch, als mein Volk noch in Israel lebte, habt ihr große Schuld das ganze Land unrein gemacht. Durch ihre Taten glichen sie meine Augen einer Frau, die durch ihre Blutung nicht rein ist. Sie haben Menschen umgebracht und andere Götter verehrt. Darum traf sie mein Zorn in seiner ganzen Härte. Wegen ihrer Schuld hielt ich Gericht über sie. Ich vertrieb sie zu anderen Völkern, in fernen Ländern mussten sie wohnen. Doch wohin sie auch kamen, brachten sie Schande über meinen heiligen Namen. Die Menschen, die ihnen begegneten, sagten, sie sind das Volk des Herrn. Und dennoch konnte er nicht verhindern, dass sie aus seinem Land vertrieben wurden. Ich sah, wie meine Ehre auf dem Spiel stand, denn die Israeliten brachten mich bei den anderen Völkern in Verruf. Darum richte ihnen diese Botschaft aus. Was ich vor euch tun werde, geschieht nicht um euretwillen. Meine Ehre will ich retten, die ihr vor Augen anderer Völker in den Schmutz gezogen habt. Ja, weil viele Völker mich verachten, will ich ihnen meine Macht und Herrlichkeit zeigen. Dann sollen sie erkennen, dass ich der Herr bin. Alle werden meine Heiligkeit sehen. Wenn ich euch helfe, das verspreche ich. Ich hole euch zurück aus fernen Ländern und fremden Völkern und bringe euch in euer eigenes Land. Mit reinem Wasser wasche ich eure Schuld von euch ab. Den Götzendienst, der euch unrein gemacht hat, bereite ich ein Ende. Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Dann wohnt ihr wieder in dem Land, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ihr werdet euren Gott und ich werde euer Gott sein. Ich befreie euch von eurer Schuld, die euch unrein machte. Das Getreide lasse ich wieder wachsen, damit ihr nie mehr Hunger leiden müsst. Die Bäume sollen wieder Früchte tragen und die Felder reichen Ertrag bringen. Nie mehr werden die anderen Völker euch verspotten, weil ihr nichts zu essen habt. Dann sollt ihr euch daran erinnern, wie falsch eure Wege und wie schlecht eure Taten waren. Wegen eurer Schuld und eurem Götzendienst werdet ihr euch selbst verabscheuen. Ich, der Herr, sage euch, Israeliten, nicht nur um euretwillen erweise ich euch so viel Gutes, ihr müsst euch schämen für all, was ihr getan habt. Doch ich verspreche euch, wenn ich euch von all eurer Schuld befreit habe, sollt ihr wieder in euren Städten wohnen, dann könnt ihr in die Häuser, die in Trümmern liegen, neu aufbauen. Jeder, der jetzt durch eure Lande zieht, kann sehen, wie verwüstet und öde es ist. Doch dann sollen eure Felder wieder bestellt werden. Man wird sagen, das verwüstete Land ist zum Garten Eden geworden. Die Städte waren einst niedergerissen, zerstört und vereinsamt. Nun stehen sie wieder und sind bewohnt. Eure Nachbarvölker, die mein Strafgericht überlebt haben, werden erkennen, dass ich der Herr bin. Die verwüsteten Städte wieder aufbaue, und die brachliegenden Felder bepflanze. Das habe ich versprochen und das werde ich auch tun.
Dankeschön. Wir beten, Herr, rede heute zu uns durch diesen Text. Und wir gebrauchen ihn als Überschrift über dieses Jahr, gebrauchen ihn, um dieses Jahr an unserem Herzen zu arbeiten. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, komm, erkläre uns dein Wort, lass uns verstehen und verändere uns so, dass wir zu Tätern dieses Wortes werden. Amen. Mittendrin in diesem langen Text steht die Jahreslosung. Ich weiß nicht, wer sie erkannt hat im Vorlesen. Im 26. Vers spricht Gott und sagt, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und über die Geschichte mit dem neuen Herz und dem neuen Geist müssen wir, glaube ich, ein bisschen nachdenken. Stell dir vor, du bist allein im Wald unterwegs. So lange unterwegs, bis dir plötzlich der Weg versperrt wird und dir plötzlich ein furchterregender großer Bär gegenübersteht. In diesem Moment passieren zwei Dinge. Erstens, über den Thalamus informieren deine Sinnessysteme einen ganz winzig kleinen Teil des Gehirns, der mandelförmig ist und deswegen Mandelkern genannt wird, und innerhalb von Millisekunden beurteilen kann, ob dieser Reiz, der da reinkommt über die Augen, ob der schädlich ist oder nicht. Über den Hypothalamus und den Hirnstamm löst der dann Alarm aus im Körper. Dein Herz beginnt schneller zu schlagen, dein Blutdruck steigt, dein Schweiß bricht aus. Und der Sinn des Ganzen ist, dich entweder auf einen Kampf vorzubereiten, wobei mit dem Bär weiß ich nicht, ob das die gute Idee ist, oder auf die Flucht. Das wäre vielleicht sinnvoller. Das passiert alles im Bruchteil von Sekunden, bevor du überhaupt gemerkt hast, dass du Angst hast. Es gibt noch eine zweite Sache, die läuft etwas langsamer, denn über den Thalamus wird auch deine Hirnrinde informiert. Das geht ein bisschen langsamer. Dort werden die Bilder und die Informationen viel detaillierter verarbeitet, da wird ein Bär erkannt, da wird drüber nachgedacht, was das bedeutet, da werden die Emotionen verarbeitet, die damit zusammenhängen und dir wird dann irgendwann auch bewusst, dass du jetzt gerade etwas verspürst, was du mit dem Wort Angst beschreiben könntest. Wenn die Geschichte allerdings glücklich ausgeht und der Bär dich nicht auffrisst und du irgendwann später mal Gelegenheit hast, es deinen Enkeln zu erzählen, wirst du ihnen vermutlich nichts vom Mandelkern und vom Hypothalamus und vom Thalamus oder sonst was erzählen, um zu beschreiben, dass dich die Angst gepackt hat. Vermutlich wirst du da ganz andere Worte finden und wirst die Angst vielleicht aber ganz anders ansiedeln. Und ich dachte, wir machen da heute Morgen ein kleines Experiment dazu und überlegen uns das mal. Und deswegen hast du vielleicht beim Reinkommen schon einen Predigtzettel bekommen. Wenn nicht, dann bekommst du jetzt gleich einen. Und in diesem Predigtzettel gibt es heute eine Beilage. Die sieht so aus. So ähnlich wie das, was da vorne auf der Folie ist. Ich habe mal einfach einen Mensch da hingemalt, ohne jetzt genauer darauf einzugehen, ist das ein Mann, ist das eine Frau, was auch immer, ein Mensch. Und ich habe verschiedene Begriffe daneben geschrieben, Verstand, Wille, Planung und alles mögliche, hier lässt es selber. Und ich würde dich einladen, einen Stift zur Hand zu nehmen, wenn du keinen hast, kriegst auch das gleich. Und einfach mal Pfeile zu ziehen und zu sagen, wo würdest du denn das ansiedeln? Zum Beispiel den Verstand, ja, in den Bereich dieses Menschen. Mach mal einen Pfeil, wo du sagst, da gehört der Verstand hin. Oder da gehört die Emotionen hin, da gehört die Weisheit hin und die Stärke. Ja? Überleg dir doch mal, wo gehört das hin auf diesem Körper, wenn du keinen Predigtzettel hast. Ich lasse einfach mal ein paar durchgehen, die könnt ihr weitergeben, wenn ihr schon einen habt. Da brauchen wir nicht so viele hier. Darfst dich gern mit deinem Nachbar drüber unterhalten und wir nehmen uns ein paar Minuten Zeit, um das Ganze mal zu überlegen. So, also ich nehme angeregte Diskussionen wahr, das ist ja schon mal ganz gut. Ein paar Leute haben mich gerade gefragt, wie das zu verstehen ist. Muss man das jetzt biologisch überlegen? Ich habe gesagt, da wirst du wahrscheinlich nicht weit kommen. Also biologisch, denke ich, ist es uns allen klar, dass das Herz zunächst mal nichts weiteres ist als ein Muskel, der Blut pumpt durch das, ja? Aber wir ordnen da ja durchaus solche Dinge zu, ne? Wir sagen, das geht mir zu Herzen, wir reden was von Bauchgefühl, wir reden über Dinge, die in unserem Kopf ablaufen. Also wir ordnen Dinge schon bestimmten Körperregionen zu und sind uns dabei bewusst, dass das mit wissenschaftlicher Präzision jetzt nichts zu tun hat. Ich habe mir mal überlegt, wie wäre das, wenn wir jemand zur Zeit des Hesekiel dieses Ding vorgelegt hätten und dann gesagt, mach mal, füll mal Pfeile aus. Bei vielen von euch habe ich jetzt ein recht ähnliches Bild gesehen. Da gibt's der Großteil der Pfeile läuft zu einem von zwei Orten, nämlich in den Kopf und zum Herz. Ich glaube, dass es damals zum Teil ein bisschen anders ausgesehen hätte, mit dem gleichen Bewusstsein, dass das nichts mit wissenschaftlicher Präzision zu tun hat. Auch nicht eindeutig. Wir sind da auch nicht eindeutig. Ne? Die meisten von uns würden zum Beispiel sagen, dass Gefühle im Herz angesiedelt werden, würden aber trotzdem was vom Bauchgefühl sagen. Also wir sind da auch nicht eindeutig. Ja? Waren die damals auch nicht. So die eine hundertprozentige Zuordnung gibt's nicht. Aber ich glaube, das hätte ungefähr so aussehen können. Dann. Ihr seht auch wieder ganz viele Pfeile in Richtung Herzen. Vielleicht fällt euch auf, keiner in Richtung Kopf. Also bis ins Mittelalter hinein waren Lehrwerke in der Medizin verbreitet aus dem griechischen Kontext, wo gelehrt wurde von einem der größten Mediziner der Antike, dass das Gehirn nichts weiter ist als das Organ, das zur Kühlung des Blutes da ist. Ja? Also die Idee, ja, dass da hier die großen Gedanken ablaufen, die gibt's im Altertum nicht. Was man ganz viel angesiedelt hat, war im Herz. Dass das Herz irgendwas ganz Zentrales im Leben ausmacht, lässt sich ja einfach beobachten. Denn wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann hören all diese Dinge auf. Dann gibt's die nicht mehr. Ja? Aber was vielleicht ganz spannend ist, wenn ihr mal guckt, ist, was dort im Herz angesiedelt wird. Der Verstand, der Wille, die Planung und dann auch die Ausführung von Plänen. Dinge wie Freude, Fröhlichkeit und Trauer, Stärke, Weisheit und Einsicht gehören ins Herz nach hebräischem Verständnis. Dinge, die wir typischerweise ins Herz legen, wie die ganze Reihe an Emotionen, an Mitleid, solche Dinge, gehören interessanterweise nicht zuerst ins Herz. Die werden meistens irgendwo im Bereich der Eingeweide angesiedelt. Die Nieren kommen da sehr oft vor als ein Ort, wo man das sieht. Das Wort für Barmherzigkeit im Hebräischen ist ganz, ganz eng vom Wortstamm verwandt mit dem Wort für Gebärmutter. Ja, ist fast das gleiche Wort, wird aber interessanterweise trotzdem auch für Männer verwendet, ja. Aber hat vielleicht was so für die Idee von so mütterliche Gefühle erhegen. Und wenn ihr euch an die Jahreslosung vom letzten Jahr erinnert, da sagt ja Gott von sich selber, ne, dass er uns trösten will wie eine Mutter ihre Kinder. Ja. Das siedelt man dann dort an. Was auch ganz spannend ist, ist, dass das hebräische Wort, das die Seele des Menschen oder eigentlich das ganze Wesen des Menschen ausmacht, dass es das Wort ist für die Kehle. Ja? Und da darf man sich so ein Nest vorstellen mit so jungen Vögeln, die ganz weit ihre Schnäbel aufsperren, ja, und von der Mutter die Kehle gefüllt bekommen. Und man darf den Mensch verstehen als jemand, der geprägt ist davon, dass er Bedürfnisse hat. Und dass er diese Bedürfnisse auch nicht alle stillen kann, sondern dass diese Bedürfnisse gestillt werden müssen von etwas, das außerhalb, diese Gedanken stecken da mitten drin. So hätte das damals vielleicht ausgesehen zur Zeit vom Hesekiel. Und jetzt merkt er vielleicht, dass wenn wir darüber reden, dass Gott uns ein neues Herz schenkt, dass das schon mal ganz spannend wird mit diesem Verständnis. Ich glaube, dass bei allem dem, was da in diesem Vers drin steckt, dass einer der ersten Punkte, an den wir denken sollten, wenn wir diesen Vers lesen, dieses Jahr als Jahreslosung, die Tatsache ist, dass Gott unser Denken erneuern möchte. Denn das Denken ist im Hebräischen, in der hebräischen Vorstellung die zentrale Funktion des Herzens. Ja? Das ganze menschliche Denken, Verstehen und Planen kommt aus dem Herz heraus. Und wenn Gott sagt, ich schenke dir ein neues Herz, dann heißt es zuallererst in diesem Verständnis, ich möchte dein Denken erneuern. Vielleicht müsste man Menschen im 21. Jahrhundert diesen Vers wirklich so übersetzen, dass Gott sagt, ich schenke dir ein neues Hirn. Ja? Damit wir Deutschen kapieren, was der da sagt in erster Linie. Also Gott will mein Denken erneuern. Und vielleicht brauche ich das ja tatsächlich auch gerade wieder ganz neu in diesem Jahr. 2016 war ja ein Jahr, das auch geprägt war von ganz vielen Diskussionen in allen Bereichen der Gesellschaft. Zwischen Christen und Nichtchristen über ganz verschiedene Themen gab es ganz verschiedene Meinungen, wo man sich auseinandergesetzt hat, zum Teil sehr rabiat, zum Teil auch sehr zivilisiert, je nachdem wo und wie. Und eine Sache, die immer wieder heraufbeschworen wurde in dieser ganzen Geschichte, ist der gesunde Menschenverstand. Ja? Den sollte man ja haben, den gesunden Menschenverstand. Und die Idee dahinter ist immer, wisst ihr, wenn wir alle an diese Sache mit einem gesunden Menschenverstand rangehen würden, ja, dann würden wir zu einer wunderbaren Lösung gemeinsam finden, dann gäbe es keinen Grund mehr, warum wir uns streiten müssten, dann wäre doch alles in Ordnung. Wenn ihr wissen wollt, was bei gesundem Menschenverstand rauskommt, dann guckt ihr euch einfach mal die letzten 1000 oder 2000 Jahre der Menschheitsgeschichte an und dann wisst ihr, was gesunder Menschenverstand fertigbringt. Ja? So einfach ist diese Sache nicht. Und was ich manchmal schon ein bisschen erschreckend fand, dass auch im christlichen Lager das immer wieder zurückgeführt wird. Lasst uns mit gesundem Menschenverstand an die Sache rangehen. Das ist nicht die Idee, die Gott hat von der Sache. Die Bibel redet immer und immer wieder über die Erneuerung des Denkens. Und die biblische Aufforderung wäre, lasst uns mit einem von Gott erneuertem Denken an die Sache rangehen. Und es sieht unter Umständen ganz anders aus, wie das, was wir unter dem Begriff gesunder Menschenverstand verstehen. Also vielleicht denken nämlich Menschen, die von Gott verändert und berührt und erneuert wurden, tatsächlich anders, wie sie ohne das denken würden. Könnte man doch erwarten, oder? Und wenn als Überschrift über 2017 steht, ich schenke dir ein neues Herz, dann möchte ich beten und sagen, ja Herr, dieses Jahr verändere du, forme du mein Denken. Lass mich denken, wie jemand denkt, der zu dir gehört. Lass mich denken, wie jemand denkt, der diese neue Identität hat, die ich von dir bekommen habe. Wie ein Kind Gottes denkt. Wie ein Kind eines Königs denkt, und zwar nicht irgendeines Königs, sondern wir haben ja gerade Weihnachten gefeiert, des Königs der Könige und des Herrn der Herren. Lass mich denken, wie, jetzt kommt unsere ganze Predigtserie vom Herbst raus, wie ein Bürger des Reiches Gottes. Auch wenn es um Fragen geht, die man als Bürger dieses Landes vielleicht bedenken muss. Lass mich denken, wie ein Sünder, der ich bin, der aber heilig gesprochen ist durch dich. Lass mich denken, wie jemand, der alles, was er ist, einzig und allein nur aus deiner Gnade ist und nicht weil ich so ein toller Kerl bin und weil ich das und das geleistet habe und weil ich mir's verdient habe irgendwie, sondern nur aus deiner Gnade. Lass mich denken wie jemand, der sich völlig sicher sein kann, dass ich unendlich und ohne irgendeine Einschränkung von dir geliebt bin. Lass mich denken wie jemand, der sicher in Jesu Armen nicht bloß singt, sondern sicher in Jesu Armen ist und aus dieser Basis heraus denkt. Lass mich denken wie jemand, der sich gewiss ist, dass deine Treue kein Ende hat. Lass mich denken wie jemand, der in dieser Welt steht, obwohl er hier eigentlich gar nicht mehr hingehört als Bürger des Reiches Gottes. Lass mich denken wie jemand, der deine Hand ist und dein Fuß und deine Stimme in dieser Welt. Lass mich denken als ein Botschafter Jesu Christi, der dich repräsentiert, hier vor den Menschen, mit dem, was ich denke und was ich sage und was ich tue. Lass mich denken wie jemand, in dem dein Heiliger Geist wohnt. Lass mich denken wie jemand, der in all den Geschichten, die 2017 auf uns zukommen, und es fängt ja schon wieder richtig an, ne? Wenn ihr heute Morgen schon Nachrichten gesehen habt, dann wisst ihr, dass es schon wieder einen Anschlag gab, heute Nacht in Istanbul. Ja? Lass mich in all diesen Dingen denken wie jemand, der schon weiß, wie die Geschichte endet. Denn das weiß ich, wie die Geschichte endet. Und dessen darf ich mir sicher sein. Das könnte mein Denken verändern. Und wenn wir 2017, Jahr der Reformation feiern, 500 Jahre, wisst ihr, seit Martin Luther seine Thesen angeschlagen hat, und das werdet ihr dieses Jahr noch so oft hören, das wird gefeiert werden in allen möglichen Gottesdiensten und Veranstaltungen und wird in der Zeitung stehen und im Fernsehen kommen und überall wird man euch sagen, das ist das Jubiläumsjahr der Reformation. Und immer wieder wird auch dieses Thema diskutiert werden, dass wir vielleicht hier und heute eine neue Reformation brauchen. Aber wie wäre es denn, wenn wir bei all diesen tollen Ideen, wenn wir da nicht zuerst dran denken würden, dass es irgendwelche Institutionen gibt, irgendwelche Gemeinden gibt, irgendwelche Kirchenverbände gibt, irgendwelche christlichen Zusammenschlüsse gibt, die sicher auch in der einen oder anderen Weise eine Reformation brauchen. Wie wäre es denn, wenn wir anfangen würden, an uns zu denken, zuallererst? Und sagen, Herr, Reformation muss doch bei mir beginnen, in meinem Herzen, in meinem Denken. Und wenn sich da was ändert, und nicht bloß bei mir, sondern bei dir und bei dir und bei uns allen hier im Raum und bei unseren Brüdern und Schwestern im ganzen Land und in der ganzen Welt, dann passiert doch Reformation auch im großen Stil, wenn sie im Kleinen anfängt. Mit dem Gebet, Herr, 2017, erneuere du mein Denken. Jetzt muss man natürlich ganz ehrlich sagen, dass auch im hebräischen Denken das Herz nicht nur für das Denken steht. Und dass dieser Vers natürlich weit über das hinausgeht, was nach unserem Verständnis im Gehirn abläuft. Das wird spätestens dann klar, wenn man den nächsten Teil des Verses liest. Das heißt ja nicht nur, ich schenke euch ein neues Herz, sondern ich lege einen neuen Geist in euch. Und auch da möchte ich dich nochmal einladen, das nochmal versuchen zu verstehen aus der Perspektive von jemandem, der zur Zeit des Hesekiel lebt, noch zur Zeit des Alten Testaments, in einer Zeit, in einer ganz schwierigen Zeit, wo Israel in der Gefangenschaft ist, aber in einer Zeit, wo alte Geschichten auch gerade wieder ganz neu erzählt werden. Eine der Geschichten, die ganz groß wieder erzählt wird in dieser Zeit, ist die Geschichte von der Schöpfung. Ist die Geschichte dessen, dass Gott die Welt planvoll geschaffen hat, dass er die Welt so wollte und die Menschen so wollte und dass er sie geschaffen hat in seinem Bild. Da werden Geschichten neu erzählt, wie Gott den Menschen als Höhepunkt seiner Schöpfung, wie er ihn formte, aus leblosem Material von der Erde, wie er ihn formte, sich was Schönes vorstellte und dann was ganz Entscheidendes tut, das den Menschen überhaupt erst zum Menschen macht. Denn in dieses leblose Gebilde, da haucht Gott seinen Atem. Und erst als Gott seinen Atem einhaucht, diesem Menschen, da fängt er an zu leben, fängt er an Mensch zu sein, fängt er an Bild Gottes zu sein. Und es muss einem natürlich bewusst sein, dass es im Hebräischen und in ganz vielen anderen Sprachen der Antike keine zwei Wörter für Atem und Geist gibt, sondern nur eines. Das ist das gleiche Wort. Also die Schöpfungsgeschichte hat ihren Höhepunkt darin, dass Gott dem Menschen seinen Geist einhaucht und dadurch erst den Menschen zum Menschen macht. Das ist die alte Geschichte, die wieder neu erzählt wird. Und mitten hinein in eine ganz turbulente, auch ganz schreckliche Zeit, wo Menschen rausgerissen und entwurzelt sind, wo Menschen auf der Suche sind, wo gibt's überhaupt noch Hoffnung, wo Menschen glauben, alles verloren zu haben, da kommt jetzt plötzlich ein Versprechen Gottes und er sagt, ich schenke dir ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Im Grunde genommen wird ja die Schöpfung wiederholt. In diesem Gott sagt, ich schaffe nochmal was Neues in dir. Und all das Alte, was vielleicht in der Zwischenzeit verkratzt und verbeult und zur Unkenntnis verformt ist, wo du gar nicht mehr das Bild Gottes entdecken kannst im Menschen, all das mache ich neu. Ich fange nochmal ganz neu mit dir an. Da darf man ruhig auch an Jesus denken, der später sagt, von Neuem geboren werden und solche Dinge. Das schwingt ja da schon mit, wenn Gott davon spricht, dass er nochmal seinen Geist in den Menschen bläst. Da schwingt genau die Tatsache mit, dass es auch im Alten Testament immer wieder Leute gab, die das erlebt haben, ganz praktisch, dass der Geist Gottes auf sie kam und dass sie mit dem Geist Gottes ganz großartige Dinge tun konnten, dass Gott nicht bloß irgendwelche Ämter verleiht und sagt, jetzt mach mal, sondern dass er da immer die Kraft dazu gibt, durch seinen Heiligen Geist. Aber das war halt was Seltenes im Alten Testament. Das waren ein paar besondere Leute, ja, von denen wir das dann lesen. Beim Saul liest man es mal kurzzeitig, beim David liest man es dann schon ein bisschen beständiger. Ja, aber dann ist der Nächste. Und wie sieht's aus mit seinem Nachbar und mit der Putzfrau und dem Jungen, dem Mädchen von nebenan? Wie sieht's mit denen aus? Die sind halt so ganz normal, die bekommen davon nichts mit. Und dann schwingt immer dieses Versprechen mit, aber eines Tages werde ich kommen und ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und wir sind heute mittendrin in der Zeit, wo sich das doch erfüllt hat, wo Gott seinen Geist gesandt hat, wo Gott neues Leben gibt durch seinen Geist. Und wenn er hier davon redet, wenn es hier darum geht, ich würde dir einen neuen Geist geben, dann sagt Gott, ich möchte dein ganzes Leben neu machen. Ich möchte dich komplett umkrempeln. Ich möchte nicht, dass du in diesen alten Dingen und in diesen alten Denken und in deinem alten Lebenssystem weiterlebst, sondern da soll sich was verändern. Nicht bloß im Kopf oder im Herz oder wo auch immer du es ansiedeln möchtest, sondern in allen Bereichen deines Menschen, als ob du ein völlig neuer Mensch wärst, der du doch bist in Jesus. Wie wär's, wenn wir 2017 auch so leben? Wie wär's, wenn wir 2017 in dieser Welt nicht nur so denken und so reden, wie Menschen, die von Gott völlig verändert würden, sondern wie wenn wir tatsächlich in allen Bereichen unseres Lebens auch so leben, wie Menschen, die all das sind, Ja, und da kommt dann die Herausforderung. Wie soll das bloß gehen? Wisst ihr, das ist ja so eine Sache. Ne? Jetzt sind wir am Neujahr und da ist ja die Zeit der guten Vorsätze. Das wären jetzt wieder zwei. Herr, 2017 lasse ich mein Denken von dir verändern und ich lebe dann so wie jemand, der von dir erneuert wurde. Es ist nicht ohne Grund, dass schon im gleichen Vers plötzlich die Rede vom steinernen Herz ist. Ich nehme euch das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt, verspricht Gott. Weil wir Menschen ja die Tendenz haben, dass wir ganz toll sind im gute Vorsätze fassen. Ja? Und das klingt jetzt alles so toll im Neujahrsgottesdienst, aber wie sieht es aus in einer Woche? Wie sieht es aus in zwei? Wie sieht es nächsten Monats aus, wenn dir dein Kollege im Geschäft so wirklich ganz blöd kommt? Ja? Wie sieht es aus, wenn der nächste Anschlag passiert? Wie sieht es aus, wenn plötzlich große neue Fragen diskutiert werden? Wie sieht es aus, wenn wir plötzlich nicht mehr so sicher sind in den Dingen, die uns sicher zu scheinen sein? Wie sieht's dann aus? Da helfen dann die guten Vorsätze meistens nicht viel weiter. So sind wir Menschen. Und deswegen ist das Entscheidendste in diesem Vers, in diesem ganzen Vers, nicht die Geschichte mit dem Herz und nicht die Geschichte mit dem Geist, sondern das entscheidende Wort in diesem Satz ist das Wort Ich. Denn der Handelnde in diesem Satz, da gibt's nur einen einzigen Handelnden in diesem Satz. Und das bist nicht du und das bin nicht ich. Und das sind nicht alle diese Leute, die diesen Spruch hören vom Hesekiel und die sagen, super, das wäre doch eine Sache, wenn wir das alle hinkriegen. Sondern der Handelnde in diesem Satz ist nur einer allein und zwar der Einzige, der das tun kann. Der Einzige, der dafür sorgen kann, dass gute Vorsätze halt nicht bloß gute Vorsätze sind. Der Einzige, der Herzen wirklich verändern kann und Denken wirklich verändern kann. Und der Einzige, der tatsächlich seinen Geist in Menschen hineinlegen kann und ein neues Leben schenken. Und das ist Gott. Und wenn du dir hier in diesem Gottesdienst heute alle möglichen tollen Ideen sammelst für 2017, was du alles tun wirst für Gott und was du alles machen wirst und was du alles anders machen wirst in diesem Jahr, dann bin ich kein Pessimist, sondern einfach nur ein ganz realistischer Pastor, wenn ich dir heute sage, da wird nichts draus. Ja? Wenn es darum geht, dass du sagst, ich nehme mir das fest vor und jetzt mache ich dir, da wird nichts draus. Und es gibt tausende Jahre von Menschheitsgeschichte, die als Beweis herhalten können dafür, dass da draus nichts wird. Es wird nur dann was draus, wenn Gott der Handelnde ist. Also geht's jetzt auch gar nicht drum, um irgendein tolles, angestrengtes Jahr, das auf uns zukommt. Was sagt, jetzt reißen wir uns alle mal zusammen und benehmen uns wie echte Christen. Darum geht's gar nicht. Es geht einzig und allein darum, dass ich dieses Herz, das ich habe, mein kleines, verzagtes Herz, Martin Luther hat's immer so schön davon, mein steinernes Herz, das kann ich ruhig aus diesem Satz rausnehmen. Meinen Dickkopf, wird man vielleicht in der heutigen Zeit sagen. Meine eingefahrenen Routinen, meine typischen Denkweisen, über die ich nicht drüber hinausgucken kann, meine beschränkten Horizonte, all diese Dinge, die mich so prägen und die mich einschränken, in dem ich bin, dass ich diese Dinge nehme und sie zu Gott bringe und sage, ich kann da nichts dran ändern, nur du kannst es tun. Erneuere mich in meinem Denken, schenk mir ein neues Herz und gib du deinen Geist hinein, dann kann was draus werden. Und das Geniale ist, und das ist immer wieder, wenn wir über Evangelium reden, das Geniale, dass das überhaupt nichts Stressiges ist. Das ist alles ein Geschenk Gottes. Ja? Das ist nichts, wo ich mich dran aufreiben werde, sondern was, wo Gott längst alles dafür getan hat. Es ist befreiend, wie Evangelium immer ist. Und so befreit möchte ich heute vor Gott stehen, so befreit möchte ich in dieses Jahr reingehen, erneuert, verändert und dann sehen, was sich drumherum tut, was hier bei den Menschen um mich geschieht. Wir beten und sagen, Jesus, am Anfang dieses Jahres möchten wir ganz bewusst einfach mal all die unnützen Vorsätze vergessen. Wir möchten gar nicht so tun, als ob wir so tolle Leute wären, die sich das jetzt halt vornehmen und dann auch gebacken kriegen. Sondern nein, am Anfang dieses Jahres kommen wir zu dir. Und wir sagen, Herr, nimm du unser Herz. Nimm du unser Leben. Nimm du alles, was uns ausmacht, was uns prägt und was wir sind. Und komm du mit deinem Heiligen Geist. Komm du mit deiner verändernden Kraft. Du weißt, was hinter uns liegt. Du weißt 2016, du weißt um all die guten und genialen Momente, für die wir dir danken. Genauso wie um all die Momente, wo es halt nicht so lief. wo wir wieder zurückgefallen sind in alte Denkmuster, wo nichts von dem zu sehen war, wie ein Kind Gottes, ein Bürger deines Reiches denkt, wo uns diese Gewissheit gefehlt hat, wo uns die Beständigkeit gefehlt hat, wo uns die Kraft gefehlt hat, dann doch dran zu bleiben an all dem, was wir gerne tun würden. Wir kommen zu dir und sagen, Herr, wir brauchen dich für dieses neue Jahr. Komm du, verändere du uns, mach du uns zu dem, was du uns haben möchtest. Form uns mehr und mehr in dein Bild. Lass dieses neue Herz strahlend sichtbar werden und deinen Geist sich zeigen in Macht. Dann wird es ein wunderbares Jahr, egal was drumherum passiert. Amen.